Gnade sei mit uns und Friede von dem, der ist, der war und der kommt. Amen. Aus dem schon verlesenen Predigttext lese ich noch einmal einen Vers. Es heißt in Vers 14, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Ist Ihnen dieses Geräusch sympathisch? Ich nehme an, bei den meisten von uns sind Töne dieser Art, ist das Summen, Piepen oder Rasseln des Weckers nicht gerade beliebt. Die Momente des frühen Gewecktwerdens zählen im Allgemeinen ja nicht zu den angenehmsten Augenblicken des Tages. Das Weckersignal, es signalisiert eine zumeist ja unabänderliche Notwendigkeit. Jetzt steh aber auf, es ist Zeit. Der Wecker ist gerade dann wichtig, wenn wir besonders früh aufstehen müssen, obwohl wir doch eigentlich viel lieber länger schlafen würden. Kein Wunder, dass man in solchen Situationen den Weckruf als unangenehm empfindet. Man wird unsanft aus der Schlafensruhe gerissen. Er stört. Er stört sehr, der Ruf des Weckers. Er ist wirklich ein Störsignal im wahrsten Sinne des Wortes. Doch wir wissen, dieses Störsignal muss ja sein. Das ist keine böse Schikane, sondern eine Notwendigkeit. Hinter dem Weckruf des Weckers befinden sich ja dann Aufgaben, die auf uns warten, die wir erledigen müssen. Oder es warten Menschen auf uns, Termine, die wir einhalten müssen. Beim Arzt, beim Internisten. Wenn ich da nicht pünktlich bin, dann kriege ich in 7,5 Monaten den nächsten Termin. Darum ist es peinlich oder sogar schlimm, wenn wir den Weckruf überhören oder gar bewusst ignorieren. Hauen drauf, ist Ruhe. Und welch ein Schreck, wenn der Wecker aus welchen Gründen auch immer kein Signal gibt, wenn der Weckruf ausbleibt. Ich habe das mal erlebt, als wir verreisen wollten, dass mein Wecker über Nacht stehen blieb, ausgerechnet in dieser Nacht, wo es früh hieß, aufzustehen. Die Batterie hatte ihren Geist aufgegeben in jener Nacht. Glücklicherweise hatte meine Frau auch einen Wecker. So blieb großes Unheil aus. Liebe Gemeinde, Gottes Weckruf bleibt nicht aus. Gottes Wort, die Bibel, ist voll von Signalen für uns Menschen, voll von Weckrufen, auch von Störsignalen. Und ein ganz besonders deutlicher Weckruf erreicht uns in dem vorhin verlesenen Text aus Epheser 5. Noch einmal, deutlicher kann es ja kaum sein, dieses Störsignal Gottes, sein Weckruf. Es heißt hier, wach auf! Ja, warum aufwachen? Wach auf, Mensch, der du schläfst. Ja, wir schlafen doch nicht. Was meint die Bibel hier und anderswo mit Schlafen? Man kann wach sein, fit sein, und trotzdem geistlich gesehen schlafen. Der Leiter eines psychiatrischen Landeskrankenhauses behauptet von dem modernen Menschen, besonders vom Mann, aber inzwischen wohl auch mehr von den Frauen, dass der Mensch nur noch durch einen schmalen Sehschlitz sähe, durch den Sehschlitz des technisch Machbaren und Beweisbaren und Griffigen. Und was darüber hinaus sei, das sähe der Mensch überhaupt nicht, weil er durch diesen kleinen Sehschlitz guckt. Da ist die Mathematik drin, da ist die Chemie drin, da ist die Physik drin, da ist das drin, was man messen und zählen und beweisen kann. Und was da drüber hinaus ist, ist nicht im Blick. Und was nicht im Blick ist, nimmt man nicht wahr und dann sagt man, das kann es nicht geben. Da hat dieser ärztliche Professor sicherlich recht. Das ist diese Haltung, die der französische Philosoph Sartre schon vor vielen Jahrzehnten mal gesagt hat. Und das ist eine Äußerung, die hier in Langenhagen zuhauf ist. Nicht nur Langenhagen, sondern Deutschland und weltweit. Da heißt es, Sartre sagte, es interessiert mich nicht, ob es einen Gott gibt oder nicht. Er ist mir so oder so gleichgültig. Liebe Gemeinde, das ist Schlafen. Naja, was ihr immer mit Gott, das interessiert mich einfach nicht. Vielleicht, ob es den gibt oder ob es den nicht gibt, es ist mir Schnurzepiepe. Das ist Schlafen. Schon vor Mitte des 19. Jahrhunderts ist ein Buch geschrieben, das für mich eine Fundgrube pastoraler Weisheiten damals gewesen ist, obwohl es ein alter Schinken war. Von dem Generalsuperintendenten der Neumark Büchsel. Das Buch heißt, es ist Jahrzehnte immer wieder nachgedruckt worden, Erinnerungen aus dem Leben eines Landgeistlichen. Und da beschreibt er dieses Schlafen. Damals schon, Mitte des 19. Jahrhunderts, hat sich nichts geändert. Er beschreibt Menschen, bei denen es so ist. Die irdische Welt. Und diese ganz allein ist es, in der diese Menschen leben. Es ist, als wenn eine eiserne, absolut undurchdringliche Decke ihnen den Blick in eine andere Welt verschließe. Die Menschen kriechen im Staube mit ihren Gedanken und können nicht darüber hinaus. Essen und trinken, feiern, arbeiten und ruhen, das sind die Dinge, die sie allein beschäftigen. Sie sind krank und gesund, aber in der Gesundheit kommen sie nicht über Arbeit und Sorge hinaus. Und in der Krankheit ist es die Arznei nur, die Hoffnung auf Genesung, womit sie sich beschäftigen. Und wenn einmal Todesgedanken sie überfallen, so sind es höchstens noch Anordnungen, wie es nach ihrem Tod mit dem Begräbnis und der Erbschaft solle gehalten werden. Es ist die innere Gleichgültigkeit gegen das, was zum Frieden der Seele dient und was Antwort gibt auf die Frage, was muss ich tun, um selig zu werden? Und wenn man einen solchen armen Menschen sieht, der keine anderen Gedanken hat, als die von der Erde herkommen, von ihrer Sorge und Lust, so kann man fast verzweifeln. Alles prallt von ihm ab, wie von einem Felsen. Vielleicht war es bei uns, dem hier, auch mal in der Vergangenheit so, dass das noch so war. Oder wir kennen Menschen, auch liebe Menschen, bei denen wir den Eindruck haben, alles, was ich vom Glauben erzähle, es prallt ab. Es kommt nichts an. Ich kann beten, mich mühen. Schlafen. Und nun der Weckruf. Deshalb der Weckruf, Wach auf, denn man kann ja auch als gläubige Christin, gläubiger Christ so im Lauf der Jahre mal ganz schön ins Schlafen kommen. Wenn man lange schon auf dem Glaubensweg ist, kennt man diesen Dämmerzustand. Sind ja nicht immer nur die anderen, die schlafen. Der Weckruf Gottes, wach auf, der du schläfst. Der Weckruf Gottes kommt zu uns Menschen natürlich auf ganz unterschiedliche Weise. Da tönt ja keine Posaunenstimme vom Himmel, sondern die Weckrufe sind ganz unterschiedlich, weil wir Menschen unterschiedlich sind. Wie könnten Weckrufe aussehen oder wie haben sie schon ausgesehen? Vielleicht bei einem Unfall. In letzter Sekunde konnte man das Lenkrad herumreißen. Hätte ich es nicht noch im Bruchteil der Sekunde geschafft, dann wäre es mit mir aus gewesen. Es könnte so ein Weckruf Gottes gewesen sein. Hoffentlich hat man hinterher nicht nur gesagt, Mensch, habe ich noch mal Schwein gehabt. Denn das Schwein hat nichts damit zu tun gehabt. Oder eine unerwartbare Freude, ein Erfolg, den man sich nie hätte träumen lassen. Hoffentlich hat man diesen Weckruf wahrgenommen. Gott kann ja auch durch wunderbare Geschenke unser Herz erreichen wollen. Aber ist dieser Ruf Gottes durch diese große Freude, die mir unversehens zuteil wurde, habe ich diesen Weckruf vernommen? Oder war ich mit einer Christin, mit einem Christ im Gespräch und dieser Mensch hat mir einen wunderbar klaren, hilfreichen Satz von Jesus gesagt. Das war ein Weckruf Gottes, habe ich es gehört? Oder da hat man in der U-Bahn ein christliches Plakat gesehen, man hat hingeschaut, interessiert sogar vielleicht, und da stand ein einladendes oder mahnendes Wort Gottes. Habe ich diesen Weckruf Gottes gehört? Oder gehe ich zur Tagesordnung über? Ach, es gibt unwahrscheinlich viele Weckrufe Gottes im Alltag des Lebens. Die Weckrufe Gottes, so unterschiedlich sie sein mögen, haben alle nur das eine Ziel, nämlich, dass wir zum Ziel und Sinn unseres Lebens kommen. Und wenn wir unser Leben nicht durch einen Zufall haben, durch eine Laune der Natur, sondern wenn es wahr ist, was die Heilige Schrift im Anfang sagt, dass wir geschaffen sind als Ebenbild Gottes, das heißt nicht, dass wir so aussehen wie Gott, sondern dass wir geschaffen sind, um mit ihm partnermäßig zusammenzukommen, eine personale Beziehung mit Gott, unserem Schöpfer zu haben, dass wir dahin kommen, das ist das Ziel der Weckrufe Gottes. Dass unser Leben in seine Hand kommt, dass wir Ja dazu sagen, dass wir uns dessen bewusst sind. Und das ist doch die Tat der Liebe Gottes zu uns. Hier mit dem Kreuz ist es doch deutlich gezeichnet. Da ist das Rettungsangebot Gottes, seine Rettungsaktion in diese Welt gekommen. Und dass wir zu Jesus kommen, das ist das Ziel der Weckrufe Gottes. Der alte Luther hat den schönen, wahren, klaren Satz gesagt, Gott zwingt niemanden, aber Gott zieht. Liebe Gemeinde, es ist wahr, es kommt niemand zwangsweise zu lebendigem Glauben. Aber was Gott sei Dank, ja, Gott sei Dank tut, dass er zieht, dass er Weckrufe schickt, dass er uns einlädt, dass er uns ermutigt. Markus 13 sagt Jesus, was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wacht, da haben wir es aus dem Mund Jesu, wacht. Wenn der Weckruf uns zum Aufwachen gebracht hat, was folgt dann hoffentlich? Das Aufstehen, wie morgens. Wenn der Wecker klingelt, wenigstens ein paar Minuten später aufstehen. Und so ist es auch beim Weckruf Gottes. Erstens, wach auf. Hör auf mit dem Schlafen. Wach auf. Und zweitens, steh auf. Jetzt steh auf. Auch das finden wir in unserem Predigtext. Da heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf. Wie das körperliche Aufstehen nötig ist, brauchen wir im Leben erstmalig und dann immer wieder auch ein geistliches Aufstehen. Steh auf. Und dann heißt es hier klipp und klar. Steh auf von den Toten. Ja, das ist ja nun Hammer. Da hat einer das goldene Sportabzeichen zum 25. Mal gemacht, ist fit wie ein Turnschuh, macht mit 80 noch einen Handstand und dann hört er, steh auf von den Toten. Was, ich soll tot sein? Das ist ja noch schöner. Steh auf von den Toten heißt, steh auf aus deinem geistlichen Schlaf. Steh auf aus deiner Gemeinschaft mit aus deinem Leben ohne die Gemeinschaft mit dem wahren Gott. Das ist Tod inmitten eines fitten Lebens. Und deshalb brauchen wir geistliche Auferstehung. Aufstehung, Auferstehung. Gottes Weckruf, nun steh auf. Aufstehen ist immer ein Vorgang, ist ein Geschehen. Paulus sagt in Römer 13, Vers 11, da haben wir merken, dass das eine Aktion ist, dass das ein Geschehen ist. Paulus sagt, das tut, also Aktion, das tut, weil ihr die Zeit erkennt, dass nämlich die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Merken Sie, wie oft das in der Heiligen Schrift steht. Es muss eine elende Seuche sein, die Schlafen. Sonst stünde das da nicht so oft. Es muss eine Todesgefahr sein, die Schlafen. Es ist die Zeit da, jetzt aufzustehen vom Schlaf. Also es geht hier um einen Entschluss, um eine Tat. Der Entschluss heißt, ich will mein Leben Gott anvertrauen. Für Zeit und Ewigkeit. Jesus soll der Herr in meinem Leben sein. Ich will mit Jesus leben, heute, morgen, bis in Ewigkeit. Dann könnte man sagen, na ja, sind doch noch so und so viel zig Prozent getauft. Gut und schön. Aber reicht das? Dieses wunderbare Kapital des Getauftseins. In der Heiligen Schrift heißt es, Markus 16, wer da glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das ist ein hartes Wort, aber es ist offenkundig die Wahrheit. Ich bin ja dankbar, und das zitiere ich, wo immer es nötig ist. Bruder Dörrin, Ihnen habe ich das mal gegeben, Sie wissen, was jetzt kommt. Als alter Pastor hat man nicht so sehr viel Neues. Aber was sich bewährt hat, das bringen wir gerne. 1950, zugegeben ist lange her, aber da hat die Lutherische Bischofskonferenz, das ist die Versammlung aller evangelisch-lutherischen Bischöfe Deutschlands, eine Erklärung zur Lehre vom Sakrament der Heiligen Taufe gegeben. Da stehen aber Dinge drin, ich sag's euch. Da heißt es zum Beispiel, überall, das sagt jetzt nicht Hoppe, bitte hören Sie zu, das sagen alle Bischöfe, haben das unterschrieben. Überall, wo die christliche Taufe vollzogen wird, legt Christus dem Täufling den Gnadenschatz der Erlösung in seinen Schoß. Jetzt kommt's. Doch wird dieser Schatz nur dort zum Heil empfangen, wo der Getaufte im Glauben sein Ja zur Gabe der Taufe spricht. Und jetzt kommt ein Hammer. Nochmal, die Bischöfe, nicht Hoppe. Wir verwerfen die falsche Meinung, es könne die Taufe allein durch ihren Vollzug ohne mitfolgenden oder nachfolgenden Glauben das Heil bewirken. Die Gabe der Taufe wird nur dort zum Heil empfangen, wo sie nicht durch Unglauben zurückgewiesen und vereitelt wird. Liebe Gemeinde, kann man es deutlicher sagen? Ich meine nicht. Die Taufe ist ein Gnadengeschenk. Die ganze Liebe und Fürsorge, Gottes großes Ja in der Taufe, auch in der Kindertaufe, wohlgemerkt. Aber das größte Geschenk ist doch erst mein, wenn ich es annehme. Nicht? Wenn Sie ein Geschenk bekommen und lassen es liegen, dann haben Sie es nicht. Und so ist es mit der Taufe auch. Der Taufbund muss ja geschlossen werden. Gottes Ja steht fest. Da muss nicht zugetan werden. Aber zu Gottes Ja muss dein und mein Ja kommen. Dann ist der Taufbund geschlossen. 1. Thessalonicher 5 heißt es so, lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Teil. Wir hörten heute von dem Weckrufen Gottes. Erstens, wach auf. Zweitens, steh auf. Und drittens, lebe auf. Das heißt, wach auf, der du schläfst, und steh auf. Jetzt kommt es. So wird Christus dich erleuchten. Wie wunderbar. Hier ist von Licht die Rede. Licht ist das Symbol in der Heiligen Schrift auch für den Geist Gottes, für den Heiligen Geist. Und wenn Gott in mir ist durch seinen guten Heiligen Geist, Gott in Aktion mit mir handelt, in mir handelt, durch mich handelt, dann ist mir auch gesagt, was hier in Vers 10 und 11 steht. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Also, dass für uns dann als gläubige Christen andere Maßstäbe gelten. Dass wir, wie ein katholischer Theologe mal gesagt hat, dass die christlichen Gemeinden zur Kontrastgesellschaft werden. Nicht uns so anpassen in der Welt, dass wir kaum noch erkennbar sind, wo ist da überhaupt ein Unterschied, sondern so, wie es in der frühen Christenheit war. Da war die Welt und war die Gemeinde Jesu. Nicht, dass sie sich abgesondert hat, sonst wäre sie ja nicht gewachsen, aber sie war erkennbar und sie hat gewirkt. Gestern ist ja in den Medien einiges gesagt worden zu dem 80. Jahrestag des Attentats auf Hitler. Leider kam die Sendung sehr spät, sodass die meisten es nicht gesehen haben. Was waren denn das für Männer? Es waren überwiegend gläubige Christen, die damals sich in die Bresche geschlagen haben. Leider irdisch gesehen vergeblich. Ach, wer gehörte da alle zu? Nicht nur die Bekannten wie Stauffenberg und Bonhoeffer. Es waren Jahrhunderte, die in den folgenden Monaten als Mitbeteiligte oder Mitwisser dieses Attentatsgeschehens auch noch verhaftet wurden und dann in Berlin Plötzensee in der Hinrichtungsstätte, wie Hitler gesagt hat, wie Schlachtvieh gehängt wurden. Und einer von denen, die gar nicht so bekannt sind, ist der Legationsrat Hans-Bernd von Haften. Er stand auch vor dem Volksgerichtshof am 15. August 1944 und er bekannte sich zur Tat. Und auf die Frage des Vorsitzenden Freislers, ob er einsehe, dass er Verrat geübt habe, entlädt sich die Spannung all der Jahre in seiner Antwort. Ja, Herr Präsident, juristisch ist es Verrat, tatsächlich aber nicht, denn eine Treuepflicht habe ich nicht mehr empfunden. Ich sehe in Hitler den Vollstrecker des Bösen in der Geschichte. Nun sagen Sie das mal vor Gericht. Ich sehe in Hitler den Vollstrecker des Bösen. Damit wusste er mit diesem Satz, spätestens war sein Leben natürlich verwirkt. Und er hat dann kurz vor seinem Tod noch aus der Zelle einen Abschiedsbrief schreiben dürfen. Und da heißt es ein paar Sätze daraus. Da merken Sie, welche Kraft der Glaube gibt, wenn einer aufgestanden ist aus dem Schlaf, wenn einer mit Jesus in dieser Welt lebt, welche Power, geistliche Kraft er bekommt, da schreibt er als seine letzten Zeilen an seine Frau und seine Familie. Betet für mich den 126. Psalm. Über ihn ging die letzte Predigt, die ich am Tag der Verhaftung in unserer Dorfkirche hörte. Und dazu betet den 103. Psalm, lobet und danket. Mein letzter Gedanke, meine Liebste, wird sein, dass ich euch meine Lieben des Heilands Gnade und meinen Geist in seine Hände befehle. So will ich glaubensfroh sterben. Liebe Gemeinde, wer so sterben kann, so stark, der war vorher auch stark im Leben. Und das ist die Stärke des Glaubens. Der Weckruf Gottes, lebe auf, lebt als Kinder des Lichts. Und da erscheint das Wort Jesu im Hintergrund, Johannes 8, das doch die allermeisten von uns kennen. Was sagt Jesus? Das Licht der Welt bin ich. Man muss mal andersrum drehen, nicht immer ich bin das Licht der Welt, sondern man kann es auch mal so lesen. Das Licht der Welt bin ich. Wer mir nachfolgt, der, nur der, aber der auch ganz bestimmt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Darum lasst uns auf diese Weckrufe Gottes weiterhin achten, aufzustehen aus dem Schlaf, die Weckrufe Gottes an dich und mich und an die vielen, die noch so tief schlafen, dass sie nie diese Rufe gehört haben. Erstens, wach auf. Zweitens, steh auf. Und drittens, lebe auf. Darum auch heute am Schluss, wie so oft, suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Amen.